Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
Bewahren, um zu lernen. Wer sich dieses Motto zu eigen gemacht hat, erfahren wir im folgenden Gespräch. Mein Name ist Andrea Falk und ich begleite Sie durch die Sendung. Geschichte und Geschichten aus Heppenheim.
Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein.
Heute sind wir in der kleinen Bach 3. Das ist die Adresse der alten Synagoge in Heppenheim, ein Gebäude, welches als Einzelkulturdenkmal ein wertvolles Zeugnis für die über 600-jährige Geschichte des Judentums in Heppenheim ist. 1791 wurde es von der jüdischen Gemeinde einzig zum Zweck als Synagoge mit Betsaal, Schule und Lehrerwohnung erbaut. Meine heutigen Gesprächspartner sind Monika Slomski, Mitglied im Heppenheimer Geschichtsverein, und Martin Metzendorf, Mitglied im Vorstand des Heppenheimer Geschichtsvereins und beides Gründungsmitglieder des Fördervereins Kulturdenkmal Alte Synagoge Heppenheim. Ich grüße euch.
Wir grüßen ebenfalls.
Martin, es gibt in Heppenheim zwei Synagogen. Die ältere in der kleinen Bach 3 und der Neubau am Starkenburgweg, der die alte Synagoge dann ersetzt hat. Wie kam es denn dazu?
Die jüdische Gemeinde war 1890 auf 148 Personen angewachsen. Der Betsaal oben im ersten Stock von der alten Synagoge konnte aber nur maximal 70 bis 80 Personen fassen. Das heißt, sie war einfach zu klein und es musste eine neue Synagoge gebaut werden. Und da haben ehemalige Heppenheimer Juden, das waren die Gebrüder Hirsch, die nach London ausgewandert sind und dort zu Geld gekommen sind, die haben ihre Heimatgemeinde die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, dass die neue Synagoge am Fuße des Schlossbergs errichtet werden konnte. Man nennt sie deshalb auch die Hirsch-Synagoge.
Noch eine kurze Frage, wie zu Anfang erwähnt, das Haus an der Kleinen Bach wurde im Jahre 1791 von der jüdischen Gemeinde errichtet. Dann, wie du jetzt gerade anschaulich erläutert hast, der Neubau der Synagoge am Starkenburgweg. Was ist dann mit dem Haus in der Kleinen Bach passiert?
Die jüdische Gemeinde wollte das Haus zunächst auf dem freien Markt verkaufen. Das ist gescheitert. Und am Schluss hat dann der Gemeinderechner der jüdischen Gemeinde, der das Nachbarhaus Kleine Bach Nummer 1 besaß, hat dieses Haus gekauft und hat es anschließend zu einem Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. Das sieht man, wenn man vor der alten Synagoge steht, dass die Fassade im Erdgeschoss neu ist, im Gegensatz zu der Fassade im ersten Stock und im Dachgeschoss. Das markante Zeichen, die Rundfenster, können wir noch heute sehen.
Das stimmt, die Rundfenster, die sind wirklich sehr auffällig. Also du sagst ja auch, am Haus selbst sind über die Zeit einige Veränderungen vorgenommen worden. Aber gerade zum Keller gibt es ja ganz spannende Dinge zu berichten.
Der Jude Meierhof, der das Haus ja als Geschäfts- und Wohnhaus verwenden wollte, wollte im Erdgeschoss einen ansprechenden Verkaufsraum haben und es war ihm dran gelegen, dass die Kunden eben oder bodengleich das Gebäude betreten konnten. Die ursprüngliche Decke des Erdgeschosses lag rund 75 cm höher. Das sieht man auf den alten Skizzen von der Synagoge. Der eigentliche Eingang war rechts am Haus gewesen. Man musste mehrere Treppenstufen hochgehen und kam dann erst ins Gebäude hinein. Meierhof hat die Decke des Erdgeschosses tiefer gelegt. Das kann man im Keller sehen. Und die Steine von der Treppe, die hat er dann im Keller verbaut. Die finden wir dort heute.
Das war ja schon eine ordentliche Umbaumaßnahme. Das war ja nicht gerade eine Kleinigkeit.
Das ist ein erheblicher Eingriff in die Bausubstanz des Hauses vorgenommen worden, weil er ja oben in den Betsaal zum Dachgeschoss hin eine Decke eingezogen hat Und er hat dort Wohnräume errichtet, das heißt, es sind dort Mauern hochgezogen worden. Wir haben ja oben im ersten Stock zwei Zimmer zur kleinen Bachin, dann je ein Zimmer zu der Reul, kleine Bach Nummer 5, und zu der Reul Richtung Burgengasse. Und ganz hinten gibt es noch ein Bad.
Fällt mir nur so ein, die Statik vom Haus hat das alles verkraftet. Also das hat funktioniert.
Also man konnte auch damals schon gut rechnen, ja. Und wenn man sich das im Erdgeschoss in die abgehängte Decke hineinschaut, was wir natürlich getan haben, entdeckt man dort zwei Doppel-T-Träger, die über die gesamte Länge des Hauses eingefügt worden sind. Und die ruhen auf dieser kleinen weißen Säule, die wir in dem Eingangsfoyer der alten Synagoge finden.
Martin, wie ist es denn mit dem Meierhof in den 30er Jahren weitergegangen? Was wurde denn aus dem Geschäft?
Die Frau von Meierhof, des Nantschen, ist 1933 verstorben und er musste 1934 das Haus an die Sparkasse Heppenheim verkaufen und er ist selbst dann ein Jahr später, 1935, verstorben. Daraufhin hat ein auf dem Marktplatz lebender Friseur, Leopold Sturm, das Haus von der Sparkasse gekauft und hat dann sein Friseurgeschäft in die kleine Bach verlegt. Sein Sohn Alfred hat dann nach dem Tod seines Vaters das Geschäft übernommen und fortgeführt. Und ich habe selbst als Kind auf dem Friseurstuhl von Alfred Sturm gesessen.
Die Architektur des Hauses ist ja etwas ganz Besonderes. Wir haben es ja schon erwähnt, die von außen ersichtlichen runden Fenster im Dachgeschoss. Aber Monika, was erwartet uns denn im Inneren des Gebäudes?
Im Inneren, hinter den runden Fenstern, kann man noch ganz deutlich die Konturen des Tonnengewölbes vom ehemaligen Betsaals erkennen. Die Fenster sind ja im Dachgeschoss. Die Rundung schließt auch früher den Davidstern mit ein. Die Sprossung, die ist in den 30er Jahren erst in die Fenster reingesetzt worden.
Nachträglich wurde es erst gemacht?
Nachträglich, genau. Vorher der Davidstern deutete noch stark auf den Betsaal hin. Und so sind, wenn man im Dachgeschoss die Rundung sieht, die Fenster richtig eingebunden Richtung Norden zur Straße hin, damit das ein deutliches Zeichen für eine Synagoge ist. Die Rundungen früher von dem Tonnengewölbe des ehemaligen Betsaals sind noch deutlich zu erkennen durch Knacken, die in die Balken eingelassen waren.
Was muss ich mir unter Knacken vorstellen?
Das sind die konstruktiven Elemente von dem Kehlbalkendach. Das geht jetzt ein bisschen in die Technik rein, in die Baukonstruktion rein. Ein Tonnengewölbe, das besteht aus vielen einzelnen Elementen, die ja in das Dach eingebracht werden müssen. Und durch diese besondere Art des Kehlbalkendaches konnte ein großer, über die gesamte Fläche freier Raum, stützenfreier Raum, das für die Zeit 1791 natürlich ein Novum in der Stadt Heppenheim war und auch der größte stützenfreie Raum in der Region. Und das war diese besondere Dachkonstruktion. Und diese Knacken haben diese Wölbungen gehalten. Das war eigentlich schon konstruktiv sehr aufwendig für ein Fachwerkhaus. Und das ist ja das Besondere insgesamt, dass dies eine Synagoge, ein Synagogengebäude ist, das ein Fachwerkhaus als Fassade hat, ein Fachwerkgebäude. Und seitlich sind die Wände verstärkt, damit die Lasten von diesem Kehlbalkendach abgetragen werden können. Die seitlichen Wände haben circa 60 bis 70 Zentimeter breites Mauerwerk, um die Lasten abzufangen. Und das Zierfachwerk sieht man eben nur an der Fassadenseite zur Kleinbach.
hört sich total interessant an. Das ist also schon etwas Besonderes, dass wir hier in Heppenheim haben. Es wäre doch wirklich ein riesiger Verlust gewesen, wenn die alte Synagoge wieder in Privatbesitz gekommen wäre. Dann könnte man das gar nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das Haus ist heute im städtischen Besitz. Es wurde 2017 von der Stadt gekauft. Kann man das jetzt nachträglich als Glücksfall bezeichnen?
Auf jeden Fall ist das ein Glücksfall. Es wäre das letzte Zeugnis gebauter jüdischer Geschichte verloren gegangen, wenn die Stadt das Gebäude nicht gekauft hätte und ein Privatmann das zum Beispiel saniert hätte. Der hätte auf die Putzreste, die wir zum Beispiel in dem vorgenannten Tonnengewölbe gefunden haben, originale Putzreste aus der Bauzeit, nicht erhalten, weil sie natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen wurden und wir die natürlich restauratorisch auch aufbereiten möchten. Und das ist das Besondere an dem Sanierungsfall dieses Gebäudes, diese Putzreste.
Monika, wie muss ich mir das mit den Putzresten vorstellen? Sind die durchgängig oder sind die lückenhaft und wie wird es dann restauriert?
Die sind ganz stark lückenhaft, weil der Putz ist ja auf einen Fach aufgetragen und über die Jahre klimatische Bedingungen unter dem Dachboden, der nur als Lager benutzt wurde, Leitungen, Elektroleitungen sind da durchgeschlagen worden. Der ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Immerhin steht das Gebäude jetzt auch schon gut 7 Jahre leer. Und dadurch wird die Oberfläche nicht besser. Wir haben bereits eine Restauratorin vor Ort gehabt, die uns ein Angebot gemacht hat über die Sanierung des Putzes. Der hat insgesamt das besondere Interesse auch der Denkmalbehörden und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auf sich gezogen, weil Putzreste aus einem alten Gewölbe, das schon 230 Jahre alt ist, ist natürlich was ganz Besonderes.
Der Förderverein Kulturdenkmal Alte Synagoge hat sich im Anschluss gegründet und stimmt sein Handeln mit der Stadt ab?
Also zunächst noch einmal muss man festhalten, dass Alfred Sturm im Jahr 2016 verstorben ist und die Angehörigen wollten das Haus verkaufen. Davon haben einige Heppenheimer in Anführungsstriche Wind bekommen. Das Verdienst hat Harald Kandler. Er ist nämlich früher in dem Haus ein- und ausgegangen. Er war mit dem Sohn von Alfred Sturm befreundet. Und die Familie hat Harald gefragt, ob er bei dem Verkauf behilflich sein könnte. Harald hat daraufhin Führungen organisiert durch das Haus. Ich konnte bei der zweiten Führung dabei sein und bin auf diesem Weg zum ersten Mal in das Dachgeschoss gekommen und habe dort an den Giebelseiten, an der Nord- und an der Südwand, den Originalputz des B-Saals zum ersten Mal gesehen. Nach den Führungen hat Harald zu einem Treffen in einem Nebenzimmer, in einem Lokal in der unmittelbaren Nähe eingeladen und hat gefragt, was machen wir? Die einhellige Meinung, das Gebäude darf nicht verkauft werden. Es hat sich ein Initiativkreis gegründet, der ist an die Stadt herangetreten und Bürgermeister Bohlbach und der Magistrat haben ohne Umschweife das Haus gekauft. Und anschließend haben wir natürlich dann die Notwendigkeit gesehen, das Ganze in eine Institution zu überführen. Das heißt, 2019 ist der Förderverein gegründet worden. Ende 2020 durfte ich dann vor den Mitgliedern des Magistrats den Förderverein vorstellen und unsere Ziele und unsere Konzepte erläutern. Daraufhin hat uns dann der Magistrat ein Einverständnis und eine Vollmacht ausgestellt, für dieses Gebäude ein Entwicklungskonzept vorzulegen. Ich möchte an der Stelle betonen, dass der Förderverein, dass wir nicht die Ersten sind, die sich mit der Geschichte des Gebäudes befassen. Bereits 1982 ist die erste Dokumentation darüber erfolgt und das ist erschienen in dem Buch Geschichte und Geschicke der Heppenheimer Juden. Das ist für uns eine ganz wichtige Quelle, die uns die Forschung über das Gebäude erleichtert.
Monika, jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was passiert und was gemacht wird. Aber wie ist denn der derzeitige Stand des Gebäudes?
Oh, das ist eine langwierige Geschichte und man weiß, die behördlichen Mühlen mahlen langsam. Also als erstes haben wir eine komplette Bestandsaufnahme gemacht. Das Gebäude ist vermessen worden von mir und da sind architektonische Zeichnungen gemacht worden, damit wir überhaupt erstmal die Basis haben. Einen ersten Rückbauantrag haben wir gestellt beim Landesdenkmalamt auf der Grundlage unserer Recherchen und Aufnahmen. Wir haben eine über 70-seitige Dokumentation erstellt von der ganzen Synagoge, dem Ist-Zustand, also Rechnung getragen. Und in dem Rückbauantrag haben wir definiert, welche Stellen im Gebäude geöffnet werden müssen, damit wir weitere Maßnahmen und Schritte begehen können. Das Landesdenkmalamt hat eine Restauratorin bereits beauftragt, die erste Forschungsergebnisse eingebracht hat. Demnächst werden noch die Bauhistoriker auf der Baustelle sein, um zu sehen, was muss erhalten werden, welche Balken, was ist aus welcher Zeit, wie ist die Konstruktion. Das sind Themen, die jetzt für dieses Jahr hoffentlich anstehen. Das Wichtigste aber, wir sind auf der Suche nach Fördergeldern. Dieses Gebäude, ich habe mal eine grobe Kostenschätzung gemacht, geht schon weit über die Millionen in der Sanierung. Und wir als Förderverein und auch die Stadt sind da mit Sicherheit überfordert. Und wir haben einen ersten Förderantrag bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. Der ist jetzt Gott sei Dank bewilligt. Das wird aber nur für kleine jährliche Maßnahmen jedes Jahr bewilligt. Also wir müssen immer wieder neue Konzepte machen, immer wieder den Status einbringen. Und wir sind auf der Suche, weitere Fördertöpfe aufzumachen. Da noch viele Umbauten erforderlich sind nach der langen Zeit des Leerstandes. Außerdem müssen wir sehr sensibel mit allen Elementen umgehen, die dort restauriert werden müssen. Also der Abstimmungsprozess mit allen Ämtern und Behörden wird noch ein anstrengender sein.
Könnt ihr beide uns denn die Ziele und die Visionen des Fördervereins Kulturdenkmal Alte Synagoge ganz kurz umreißen?
Lass mich ein Zitat von Martin Buber hier zeigen. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Getreu dem Zitat möchten wir das Gebäude mit Leben füllen. Heimat für alle Heppenheimer Vereine, die sich für den Erhalt der Demokratie und ein friedvolles Zusammenleben einsetzen bieten. Es soll ein lebendiger Ort sein und nicht nur ein Denkmal.
Ich möchte noch Folgendes ergänzen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Herr Schuster, hat im September 2021 zwei Kinderreporterinnen des Spiegels ein Interview gegeben. Daraus möchte ich Folgendes zitieren. Die Kinder haben gefragt, was können wir gegen Antisemitismus tun? Die Antwort von Herrn Schuster ist, das A und O ist aufzuklären und über das Judentum zu informieren. Kein Mensch kommt als Antisemitist auf die Welt. Und genau hier sehen wir unseren Ansatz. Das Gebäude soll eine Begegnungsstätte werden, die über das Judentum informiert.
Bewahren, um zu lernen. Monika, Martin, das ist ja euer Slogan, den habe ich zu Anfang ja auch kurz erwähnt, den kann man auf eurer Homepage nachlesen. Und ihr beide habt uns heute verständlich gemacht, warum das Bewahren so wichtig ist. Herzlichen Dank dafür und für die spannenden Einblicke über die Entstehungsgeschichte des Fördervereins, den Ankauf des Gebäudes Kleine Bach 3 durch die Stadt Heppenheim und den Blick in die Zukunft des Kulturdenkmals Alte Synagoge. Liebe Zuhörer, dies war die heutige Ausgabe der Podcast-Reihe Heppenheimer Geschichte und Geschichten. In der nächsten Folge gibt es wieder ein interessantes Thema. Seien Sie gespannt. Wir hören uns wieder.
Das war der Antenne Bergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.